Also ich verstehe das ja auch, dass man irgendwie mal gerne von der Vorauswahl mal zum Grading springt und wieder zurück oder hier mal irgendwas stabilisiert, Tonmischung macht, weil man wissen will, ey, wie hört sich wohl der Song jetzt an, wenn da jemand redet und passt das und so. Das ist ja zu einem gewissen Maß auch okay, weil es soll ja auch irgendwie Spaß machen, das Grading und so. Und man macht das ja ganz oft mal so ganz früh, weil man sich einfach selber auf seinen Shot feiern will und das ist auch alles okay. Es geht jetzt einfach um das große Ganze. Ich habe hier 10 Filme liegen und die müssen geschnitten werden während dem Rohschnitt. Also da gibt es Regeln, an die halte ich mich.
Hallo und herzlich willkommen zum Hochzeitsvideografie-Podcast, dem Podcast für alle, die bessere Hochzeitsvideos drehen, ihre Wunschkundinnen erreichen und ein profitables Business aufbauen wollen. Ich bin Jan und ich begrüße mal wieder ganz herzlich nach Kassel von Schwerin meinen lieben Freund und Kollegen Dennis. Was geht?
Hallo, ich freue mich, dass wir aufnehmen. Moin.
Moin, moin, moin.
Moin, moin, moin.
Wie geht's? Wie steht's?
Gut, gut,
jetzt,
gut.
Wenn die Hörerinnen und Hörer diese Episode hören, dann haben wir, glaube ich, jetzt gerade wieder eine Hochzeit gefilmt. Kann das sein?
Wahrscheinlich, weil wir jedes Wochenende eine Hochzeit filmen.
Weil es einfach auch kein Ende nimmt. Aber das ist gut so. Das ist gut so. Wir wollen uns nicht beschweren.
Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ja.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch,
wo und wann auch immer ihr es hört, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr und wir letztes Wochenende eine Hochzeit gefilmt haben. Denn wir sind voll im Juni drin. Ne? Und der Juni neigt sich schon dem Ende quasi. Und wir sind am Start.
Und genau so ist es. Und ich denke, dass wir alle so ein bisschen dieses Gefühl kennen, dass die Hochzeitssaison so ein bisschen im Gange ist und die Festplatten füllen sich und die Filme, die man gefilmt hat, die tümmeln sich so langsam und der Backlog wird nicht kleiner und dann entsteht einfach so der Wunsch, irgendwie so ein bisschen den Schnitt so ein bisschen schneller zu machen, habe ich das Gefühl.
Man versucht noch verzweifelt den Backlog, dass es keinen gibt, dass man man versucht sich noch einzureden, dass man ja eigentlich, jetzt hat man irgendwie so vielleicht mal so ein Wochenende keine Hochzeit und dann denkt man so, okay, dann hat man ja quasi 2 Wochen effektiv Zeit, weil man braucht auch keine Pausen im Leben, das ist völlig überbewertet. Und man könnte ja jetzt einfach schaffen, 4 Hochzeiten zu schneiden, um dann quasi in das nächste Wochenende reinzustarten und alles schon fertig zu haben. Ja, das Gefühl ist da.
Ja, voll. Und deshalb haben wir hatten auch mal eine Umfrage gemacht in unserem Newsletter und da hatten wir dann auch gefragt, was so die größten Probleme von euch da draußen sind. Und neben dem Problem Nummer 1, dass man mit der Anfragensituation nicht so ganz happy ist, war relativ nah auf Platz 2 dann auch das Problem, dass man irgendwie nicht zufrieden ist, wie lange es dauert, einen Film zu schneiden. Mhm. Und da dachten wir uns, dass das eigentlich der perfekte Anlass ist, dass wir da mal drüber quatschen und so ein bisschen drüber reden, was man denn so einerseits schon während dem Film selbst, also am Hochzeitstag selbst machen kann, um später dann im Schnitt flotter zu sein, einen Film schneller abzugeben, aber dass weiterhin trotzdem die Qualität hoch bleibt und was man vor dem Schnitt, also bevor man überhaupt eigentlich anfängt mit dem Edit, was man da alles machen kann, um den Schnitt dann schneller zu machen, aber auch klar, natürlich auch währenddessen, da unsere wichtigsten Tipps und Learnings auch über die Jahre.
Ja, lang ist es her, als wir zusammen mit Benedikt Hölze darüber gesprochen haben, in der Folge Effizienter schneiden. Und in der Folge ist, glaube ich, ganz oft der Satz gefallen, dass man dazu noch ganz, ganz viel sagen könnte. Und das versuchen wir jetzt hier nochmal so ein bisschen allgemeingültig auf Metaebene zu besprechen, was man denn so beim Schnitt noch machen kann, um einfach, wie du schon gesagt hast, noch ein bisschen schneller zu sein. Ne?
Genau, so ist es. Und solltest du Bock haben, generell dich dann auch mit anderen so über die Sachen auszutauschen, die wir hier so besprechen, dann auf jeden Fall Appell an euch da draußen. Schaut auf jeden Fall mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die Hochzeitsvideografie-Gruppe. Rein da, falls du noch nicht drin bist. Und da ist sowieso auch immer the place to be, um dann die Episoden zu besprechen, dass man da nicht so, okay, es ist zu Ende, ich habe jetzt irgendwie, Kopf ist voll, ich will eigentlich jetzt mit jemandem drüber reden, hab aber niemanden da. Da hast du ganz, ganz viele Leute, die da Bock drauf haben.
So sieht's aus, ja. Vielleicht generell zu der Folge, die soll jetzt nicht den Anspruch haben, dass wir euch irgendwie hier was vom, wie heißt das denn? Wie sagt man das denn?
Was vom. Irgendwas so vom irgendwas so.
Pferd erzählen.
So falsche Versprechungen machen oder so, meinst du das?
Genau, dass man jetzt so denkt, ey, so, wenn ihr das gehört habt, dann seid ihr so die Flottesten im Schnitt und so. Und uns ist schon auch bewusst, dass manche Dinge sich auch nicht beschleunigen lassen und jeder, also nicht jeder Film muss auch irgendwie in 3 Tagen geschnitten sein, das ist auch Quatsch. Es sind ganz viele Prozesse da drin, auch einfach kreativ und das ist nicht auf Knopfdruck abrufbar, ihr wisst das, wir wissen das. Es geht jetzt einfach mal darum, was so unsere Learnings sind der letzten vielen Filme, die wir geschnitten haben, wo wir gemerkt haben, wenn man sich da so ein bisschen dran hält, dann funktioniert das wirklich um einiges besser. Da starten wir jetzt voll rein.
An der Stelle echt auch nochmal zu sagen, so das kommt alles von 2 Leuten, die wirklich grundsätzlich eigentlich nicht schnell sind im Schneiden. Im Gegenteil.
Ja, genau.
Genau, es ist ja immer vielleicht ein bisschen leicht,
das muss man
von
sagen,
Tipps ja. von Leuten zu hören, die dann an sich eh schon so irgendwie das Talent haben, da so durchzuracen. Wir sind nicht diejenigen. Deshalb, das ist, ja, das sind alles Sachen, die wir uns so versucht haben anzutrainieren und versucht haben zu optimieren, einfach weil wir gemerkt haben, okay, wenn man 20 Hochzeiten irgendwie im Jahr filmen will und währenddessen irgendwie noch ein Privatleben haben möchte und das Ganze nicht ausufert, ne, weil wenn es sind ja Stunden, für die wird man insofern bezahlt natürlich, dass man dafür einen Paketpreis bekommen hat, aber der schmälert sich natürlich konstant, je länger du brauchst.
Ja.
Deshalb, genau.
Und man will auch nicht alle Filme, und man will auch nicht alle Filme mit ins nächste Jahr nehmen, so, ne? Das ist
ja
auch so,
ja.
Man hat es dann eh schon Voll. Irgendwie bis Weihnachten im Kopf und jedenfalls ist das irgendwie unser Anspruch immer, dass wir bis Weihnachten alle Filme der Saison geliefert haben.
Ja.
Und das ist schon, also, es geht einfach darum, auch so Dinge rauszukriegen aus dem Kopf, fertig zu sein. Wir alle lieben das, wenn irgendwas fertig ist. Man kann was abhaken. Und ja, jetzt starten wir mal wirklich da rein. Und die ersten Sachen, die Jan und ich euch mit auf den Weg geben wollen, was vielleicht viele vernachlässigen, weil Hochzeiten eben immer so, ja, die sind ja nun mal stressig und es ist viel los und es ist emotional, aber man kann echt während dem Film am Hochzeitstag schon so ein paar Sachen beachten, um den Schnitt zu beschleunigen. Ja, was meinen wir damit? Als allerersten Punkt ist es wirklich, du solltest, wenn du, natürlich jetzt auch leicht zu sagen für jemanden, der vielleicht, oder es ist schwer für jemanden, der vielleicht erst 1, 2 Hochzeiten begleitet hat, ne? Also für alle NeueinsteigerInnen da draußen ist dieser Tipp wahrscheinlich besonders schwer umzusetzen. Aber generell ist es sehr wichtig zu wissen, was braucht man jetzt, ne? Wie viel Shots brauche ich denn vom Sektempfang? Wie viel Shots brauche ich denn wirklich aus dem Saal? Ja? Oder ja. von Glückwünschen? Ja? Wie viele Aufnahmen brauche ich vom Getting Ready, was wir in der letzten Folge auch irgendwie ausführlich besprochen haben. Und wenn man sich da mal wirklich Gedanken macht und auch in seine Filme guckt und auch in die Filme der Kollegen und Kolleginnen guckt, ey, wie viele Shots haben sie eigentlich von gewissen Parts von Hochzeiten benutzt? Wenn man sich das mal so vor Augen hält, dann kann man auch gucken, wo kann ich generell erstmal ein bisschen weniger filmen. Und
yes.
Es ist nichts besser für den Schnitt, als einfach etwas weniger Footage auf der Platte zu haben. Es ist eh immer noch genug.
Ja, genau. Und da will ich vielleicht auch noch anhängen, dass es echt auch wichtig ist, einerseits zu wissen, was man braucht, aber eben auch, was man nicht braucht. Also das sind, glaube ich, so, das, aber das gibt sich ja, das ist ja einfach nur die Kehrseite der Medaille. Und na, also Vorauswahl zu treffen, das ist immer sehr, sehr zeitraubend. Deshalb da einfach wirklich lieber dann mal überlegen, was für Shots waren denn so letztes Mal zu wenig und dann da echt den Fokus drauf legen. Denn auch die Zeit, die man dann wieder sucht in den Aufnahmen, um irgendwie doch nochmal hier da und da einen Moment, weiß ich nicht, von dem Paar beim Shooting irgendwie zu kriegen, da lieber dann nochmal ein bisschen mehr filmen, weil man eben weiß, dass man die Shots braucht.
Ja, und man könnte jetzt vielleicht meinen, dass das von alleine passiert. Ja, wenn man einfach erstmal 2, 3 Hochzeitssaison hat, dann filmt man schon automatisch weniger. Bin ich nicht der Meinung. Also ich glaube schon, dass man das sich echt vor Augen führen muss und sich wirklich hinsetzen muss und sich überlegen muss, okay, wo habe ich denn jetzt echt immer zu viel gefilmt und wo muss ich so viel filmen, um die Filme zu machen, die ich halt machen will. Also, ey, geht da mal in euch, checkt das mal ab.
Yes. Und an der Stelle dann auch echt nochmal so den Appell an euch, versucht mal so darauf zu achten, echt die Shots so brauchbar wie möglich irgendwie auch schon aufzunehmen. Also heutzutage in Zeiten von 4K, 6K, 8K neigt man vielleicht auch gerne mal dazu, gar nicht mehr so wirklich aufs Framing zu achten, wie platziere ich irgendwie die Person im Shot. Aber das ist natürlich auch immer alles, das sind auch alles Sachen, die dann später im Schnitt dann nochmal angepasst werden müssen vielleicht, nochmal gecroppt werden, ein bisschen rangezoomt, ein bisschen verschoben. Und wenn man da echt schon während dem Dreh guckt, dass die Sachen echt schon schön geframed sind, dass die Belichtung passt, und dass der Weißabgleich schon relativ stimmig ist, was einem wieder ganz viel Zeit dann auch im Grading spart, da irgendwie Sachen reparieren zu müssen. Da wirklich zu gucken, dass die Shots aus der Kamera im Endeffekt schon so gut wie möglich aussehen.
Ja, ich erinnere mich an eine Hochzeit, wo wir auch irgendwie, ich weiß auch nicht, da standen wir beide irgendwie so extrem unter Strom und haben so das Gefühl gehabt, wir laufen dem ganzen Tag so ein bisschen hinterher. Und da war gefühlt jeder Shot fing eigentlich schon so auf dem Boden an. Also wir haben auf dem Boden schon ausgelöst und dann die Kamera erst hochgenommen und scharf gestellt und Belichtung gemacht und irgendwie so. Und das ist natürlich, also es war dann in der Vorauswahl, in der Take Selection so nervig quasi, gefühlt bei jedem Shot die ersten 3 Sekunden und auch die letzten 2 so generell erstmal wegzuschneiden, weil sie auf jeden Fall Müll waren. Das ist auch sowas, wo wir gemerkt haben, so ey, nimm die Cam hoch, guck da durch, check, ob es dir gefällt und löst dann halt aus. So.
Genau, das ist ein super, super Tipp. Und ein weiterer Tipp, den ich vor Jahren mal aufgeschnappt habe, der für mich auch echt ein persönlicher Gamechanger war, war auch beim Film so ein bisschen mehr in Sequenzen zu denken. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr da draußen wisst, was ich damit meine, aber wirklich echt schon so ein bisschen sich in die Schuhe des späteren Ichs irgendwie zu versetzen, dann am Rechner und einen Shot echt aufzubauen, wie als würde man ihn schon schneiden. Erstmal ein bisschen weiter zu starten, dann ein bisschen näher, ein bisschen halbtotaler zu gehen, dann ein bisschen Close-Up und da dann eben im Endeffekt schon dann, na auch chronologisch dann, wenn man das ins Schnittprogramm zieht, echt eigentlich schon die 3 nebeneinander packen kann, vorne und hinten ein bisschen was wegschneiden. Und man hat echt schon eine ganz schöne Sequenz, die man so ganz gut im Film platzieren kann.
Voll, oder gerne mal die Gegenseite, wenn man irgendwie zu Leute filmt, die sich unterhalten, dass man da halt auch wirklich sagt, okay, wenn ich den jetzt zeige, der da irgendwie gerade eine gute Zeit hat, dann macht es vielleicht auch Sinn, die andere Person, die gerade mit dem Rücken zu mir steht, zu zeigen. Da einfach, statt einfach irgendwie überall drauf zu halten, sich dann eher bei gezielten Sachen zu denken, das könnte doch cool aussehen. Das filme ich jetzt mal so in der Sequenz.
Ja, total. Und auch als wir jetzt so ein bisschen uns vorbereitet haben für die Episode, fand ich auch einen Punkt, den du erwähnt hattest, echt sehr, sehr interessant. Und zwar dieses Shots testen. Also vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz ein bisschen ausführen, was du damit noch meintest.
Voll, voll. Man hat ja bei Hochzeiten, es gibt ja dann doch Parts, wo man wirklich mal Zeit hat. Ja? Wo man nicht irgendwie denkt, ach, jetzt passiert gleich wieder das Nächste und ich muss ja irgendwie mal flott irgendwas filmen. Ne? Zum Beispiel den Saal oder die Deko, die Blumen. Ne? Location Establisher, wo man echt weiß, das will ich auf jeden Fall gefilmt haben und davon werden auch ganz bestimmte Aufnahmen in meinem Film landen, dass man da sich denkt, okay, also wenn ich jetzt den Saal filme oder irgendwie die Tischdeko, dass man nicht einfach hingeht, so Aufnahmen und das so filmt und dann denkt, ach, von der Seite wird es nochmal cooler aussehen, sondern das einfach mal testet, ne? Sondern mal guckt, wie sieht es jetzt aus? Ja, viele sind ja, haben ja da auf jeden Fall auch gerade den Gimbal am Start, dass sie mal gucken, ey, wie sieht das jetzt aus, wenn ich die Bewegung mache? Hey, die gefällt mir gut, dann filme ich sie jetzt. Und nicht, ich filme sie, um danach festzustellen, vielleicht geht es noch ein bisschen geiler. Also, ne, an Parts, wo man Zeit hat, einfach auch mal eine Bewegung probieren, gucken, ob alles gut aussieht, ob alles scharf ist, ob die Belichtung stimmt, dann nimmt man auf. Ja, das spart einem danach extrem Zeit, wenn man weiß, ey, beim Saal, da hatte ich echt Zeit. Da wird wahrscheinlich jetzt jeder Shot cool sein. Da muss ich mich nur noch entscheiden, welcher mir am besten gefällt.
Ja, fand ich richtig gut. Und werde ich auf jeden Fall das nächste Mal auch mal direkt mal so testen und oder mal mehr darauf achten. Denn ich glaube, entweder man macht es eh schon unterbewusst oder so.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, bei so Deko und so, da habe ich das, glaube ich, schon mal beobachtet, dass du das schon auch machst.
Ja. Ach, na dann, dann ist ja alles gut. und als letztes ist uns auf jeden Fall auch noch der Punkt mit der Tonsynchronisierung eingefallen. Also ihr kennt sicherlich auch, dass das auch ein riesen Zeitfresser ist im Schnitt. Wenn man da nicht wirklich irgendwie der absolute Crack ist, was irgendwie Timecode angeht, dass man seine Recorder und seine Kamera damit ausgestattet hat und da wirklich nur ein Klick vonnöten ist, Ton und Bild zu synchronisieren. Ansonsten ist man da schnell dann wieder gezwungen, das über diverse Tools, Pluralize oder innerhalb von Premiere gibt es ja auch die Funktion mit so einer Waveform, das zu synchronisieren. Und manchmal ist es echt so, dass dann auch so der Referenzton, der In-Kamera-Ton einfach echt nicht so gut ist. Zum Beispiel, ich glaube, wir hatten mal den Fall in der Kirche, dass wir relativ weit hinten standen. Die Kirche war sehr hallig. Und da war dann der In-Kamera-Ton so schlecht, dass die Software nicht mehr wirklich wusste, okay, was muss ich hier synchronisieren? Und da einfach auch dann der Tipp, sowas mal einfach, wahrscheinlich muss man sowas mal erleben, dann weiß man das. Oder man nimmt sich jetzt diesen Tipp zu Herzen und packt dann in so Situationen, wo man das Gefühl hat, ah, es könnte vielleicht da Probleme geben, lieber nochmal so ein externes Mikro auf die Kamera dass dann im Sync wenigstens alles glatt läuft und man da nicht irgendwie Stunden mit verbringen muss, die Sachen irgendwie manuell hinzuschieben.
Oder man denkt sich auch was anderes aus, ne? Man fängt an zu klatschen oder so, stellt sich mal irgendwo rein, bevor es losgeht.
Auch gute Idee.
Genau. Ne? Die, was halt so möglich ist am Hochzeitstag.
Ja. Ja.
Es genau, gibt bestimmt noch ganz viele andere Dinge, die man während des Films schon machen kann, um den Schnitt im Nachhinein effizienter und schneller zu gestalten. Und wir sind brennend daran interessiert. Also schreibt sie uns gerne per Mail, Instagram, Facebook, wie auch immer, auf was ihr noch so achtet, um im Nachgang einfach noch so ein bisschen flotter zu sein.
Yes. Ja, vor dem Schnitt, ne? Also wir haben jetzt die Sachen alle berücksichtigt, sage ich mal. Und man kommt nach Hause, man hat die Sachen gesichert und so. Und dann weiß ich noch früher, ey, was wir da für eine Projektstruktur teilweise hatten. Mhm. Also da hätte man, also man kann es gar nicht laut sagen. Also nee. Es war wirklich Sortierung, Error, nicht vorhanden.
Voll Error.
Genau. Also da, das ist wirklich das A und O. Nachdem man dann die Hochzeit gefilmt hat, ist jetzt die Devise, Organisation, Struktur und alles wirklich sauber zu sortieren. Ja. Also,
und was wir wirklich als allererstes machen, und ich weiß, dass das viele von euch nicht machen. Ich weiß es, ja. Und ich weiß auch, dass viele von euch nicht so richtig wissen, warum sie es nicht machen. Aber wir erstellen wirklich Proxys. Wir haben auch gute Rechner und wir könnten das auch ohne Proxys irgendwie schneiden, ja. Aber wir erstellen sie über Nacht, ey, und du hast wirklich gar keinen Lag mehr. Auch wenn du da irgendwie mal aus irgendwelchen Gründen eine Noise Reduction draufballern willst, du willst irgendwie mal was graden und so. Du hast kein Lag, ja. Und du hast auch die Möglichkeit, viele verschiedene Hochzeiten remote zu schneiden, ja. Wenn Jan dann zum Beispiel auch von Kassel nach Schwerin fährt, der packt sich schon mal was auf eine SSD, ey, dann kann er da schon mal schneiden. Ist viel chilliger. Also in unserem Fall zum Beispiel, wir kommen ganz oft mit irgendwas zwischen 1,2, 1,5 Terabyte nach Hause. Ne? Unsere Daten sind ja auch sehr, sehr groß. Und nachdem wir die Proxy erstellt haben, sind das irgendwie maximal 100 Gigabyte oder so. Also alles völlig entspannt. Und es ist so viel chilliger. Ne? Du hast wirklich den Lag nicht mehr. Du kannst auch Sachen viel schneller stabilisieren. Das geht ja auch mit Proxys tausendmal schneller und genauso gut. Ja, also es ist wirklich das allererste, was wir machen, nachdem wir die Sachen doppelt gesichert haben.
Genau. Also allein, ich würde es, glaube ich, nur machen, allein wegen der Stabilisierung. Weil zumindest bei Resolve das so ist, dass wenn man dann die Proxys ersetzt wieder mit den Originalfiles, man trotzdem so die Stabilisierungsdaten beibehalten
mega
kann.
Mega nice. Geht bei Premiere bestimmt auch.
Safe. Geht auf jeden oder Fall Final irgendwie Cut. Auch. Oder Final Cut, genau.
Irgendwie die, geht's wohl.
Können wir aber auf jeden Fall nicht für bürgen. Bei, ja. bei Resolve klappt das wunderbar. Und ja, das ist wirklich was sich lohnt, da mal vielleicht mal einen halben Tag mit zu verbringen. Echt mal zu gucken, okay, wie könnte so ein Proxy-Workflow für mich funktionieren, das mal zu machen, die mal zu erstellen, da mal zu testen, okay, sind die, wie spielt der Rechner die ab? Funktioniert das gut? Wie funktioniert dieser Ersetzungsprozess? Das mal durchzuspielen und sich vielleicht auch ein bisschen eine Anleitung zu schreiben, wie das funktioniert, und dann das einfach durchzuziehen.
Ja, wirklich. So sieht es nämlich aus. Weil die Proxy-Files, die man dann hat, die werden im Projekt sauber sortiert. Da sind wir wirklich mittlerweile sehr gut strukturiert. Also wir sortieren da wirklich alles, ne? Also geht es hier gerade um die Torte, geht es um den Empfang, geht es um die Trauung, geht es ums Getting Ready, alles, was dazugehört, ist im Projekt sortiert und ich weiß genau, wo ich was finde, ne? Auch Aufnahmen, wo man manchmal so denkt, ah ja, das ist jetzt eigentlich klar irgendwie, das ist alles Party, das sieht man ja auch sofort, weil das ist Licht anders und so, ne? Ey, das wird sortiert. Das ist so nice. Das hilft mir so sehr, einfach schnell da irgendwie Shots zu suchen für die B-Roll, die ich brauche, die jetzt gerade passen würden, zur Tonebene passen. Etc. pp.
Yes.
Ja.
Total. Ja, also das, ihr merkt, das sind echt die zwei Säulen. Einerseits schnell zu wissen, wo alles liegt, und aber auch dann im Schnitt selbst nicht irgendwie auf den Rechner warten zu müssen, weil die Files irgendwie laggen. Wenn man das schon hinkriegt, dann ist schon ganz, ganz viel passiert. Zumindest, sage ich mal, vor dem Schnitt. Ne? Wir haben jetzt noch gar nicht drüber geredet, was man dann eigentlich während dem Schnitt machen kann, um schneller am Ende dann auch einen fertigen Hochzeitsfilm zu haben.
Yes.
An der Stelle echt auch nochmal wichtig zu sagen, dass es einfach total auch wichtig ist, auch nochmal zu überlegen, was waren denn so Notizen, die man sich gemacht hat für den Film, von dem Paar, dass man schon mal so mit dem richtigen Mindset auch dann in den Schnitt geht. Also nochmal zu gucken, okay, was war denn diesem Paar besonders wichtig? Gab es besondere Menschen, die rein müssen? Gab es besondere Momente? Gab es irgendwie Musikwünsche? Dass man sich dann nicht vielleicht in eine Richtung verzettelt, wo man sich dann im Nachhinein denkt, okay, ich habe jetzt ganz, ganz viel von irgendwie diesem Teil des Tages rausgesucht, obwohl der vielleicht gar nicht so wichtig war. Und das hätte ich eigentlich gewusst, hätte ich mich davor ein bisschen informiert. Also da echt nochmal in die eigenen Notizen gucken. Denn wir machen die ja nicht einfach nur, weil wir Lust haben, Notizen zu machen, sondern weil wir sie dann auch irgendwie einsetzen möchten.
Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man für sich rauskriegt, ey, wann bin ich denn eigentlich am kreativsten? Und wenn man dann auch die Möglichkeit hat, die Arbeitszeit wirklich komplett sich selbst einzuteilen, ich weiß, dass das bei manchen nicht der Fall ist, gar keine Frage, bei mir ist das auch nicht uneingeschränkt der Fall, es ist trotzdem irgendwie gut zu wissen, also ich zum Beispiel kann irgendwie ab 20 Uhr bin ich eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen, so. Da brauche ich keine kreative Arbeit machen, so, ne? Dann mache ich sie da auch nicht. Also dann versuche ich mir die Wochen so zu planen, dass ich da gar nicht denke, oh, okay, ich mache jetzt hier mal ausnahmsweise irgendwie was abends, weil ich will das fertig kriegen. Es wird nicht funktionieren, Leute, ne? Ihr wisst es doch. Und ja, das ist auch irgendwie so ein Punkt, wo es dauert lange, das irgendwie einzusehen. Und wenn man es dann aber mal umgesetzt hat und weiß, ey, da bin ich irgendwie am kreativsten, dass man da eben diese Arbeit noch hinlegt und dann merkt man, ah, chilliger Schnitt, viel besser so, ne?
Ja. Ja, bei mir ist auch ähnlich. Ich habe da echt zum Beispiel morgens, ich bin jetzt nicht so ein absoluter Morgenmensch, aber habe es irgendwie ganz gut geschafft, jetzt doch immer recht früh aus dem Bett zu kommen. Aber ich muss sagen, also zwischen irgendwie 8 und 12 da irgendwie groß kreative Arbeit, Denkarbeit, ne, zu machen, ist echt immer noch nicht drin. Also so ein gutes Mittagessen irgendwie dazwischen und sich dann nochmal hinzusetzen von 13 Uhr bis irgendwie 17 Uhr, da nochmal durchzupowern, da passieren dann oft echt nochmal so die Flow-Momente irgendwie, wo man dann so echt gut reinkommt.
Ja, mega cool. Und so verschieden sind eben die Menschen. Ne? Das ist voll wichtig für euch, das rauszukriegen, was passt für mich am besten. Und dann macht es auch einfach da.
Genau. Schön planen für den Erfolg und sich dann da so die Timeslots hinzulegen.
Ja.
Ganz egal, welches Schnittprogramm du nutzt, was du auf jeden Fall gucken solltest, ist, ob es Möglichkeiten gibt, irgendwie Sachen zu mit Presets irgendwie zu beschleunigen. Was meine ich damit? Einerseits beispielsweise so, wenn du immer ein Projekt erstellst, immer die gleiche Ordnerstruktur dir anlegst, macht es vielleicht total Sinn, einfach mal so ein Dummy-Projekt zu erstellen, wo du einfach einmal das anlegst und das dann immer nur noch duplizierst für jede neue Hochzeit, um dir da wieder, ja, also es sind vielleicht auch nur 10, 15 Minuten zu sparen, nochmal zu überlegen, wie habe ich das jetzt genannt, ne? Es ist immer gleich. Auch Projekteinstellungen, vielleicht kann man die in irgendeiner Form bei dir
voll wichtig.
Als Preset so quasi sichern und dann wiederverwenden.
Voll. Das ist auch geil, wenn man nicht mehr drüber nachdenken muss. Ne? Also du hast ja irgendwann auch mal viel Zeit investiert und geguckt, okay, was ist für unsere Filme, für unsere Aufnahmen und für unsere MacBooks die besten Einstellungen resolved. Du hast die alle mal irgendwie ausprobiert und eingestellt und ich brauche da gar nicht mehr drüber nachdenken. Du hast mir das Preset geschickt, ich lade es rein. Ey, es funktioniert wunderbar und fertig so, ne?
Ja.
Herrlich.
Ja, voll. Ja, und das zieht sich ja jetzt echt nicht nur über die Projekteinstellungen hinweg, sondern auch über das Grading, dass man da einmal in Resolve irgendeine Node-Struktur hat, die man abgespeichert hat, die man wiederverwenden kann oder sei es in Audition oder wo du deine Tonmischung machst, dass da dann wieder Möglichkeiten gibt, Presets zu erstellen. Also
die Export-Settings.
Die Export-Settings, ja.
Da immer bei jedem Film da wieder drüber nachzudenken, ne? Ah, wie will ich den jetzt eigentlich exportieren? Wie sieht denn das am geilsten aus und so, ne? Ey, wenn du es mal rausgekriegt hast, wie es am geilsten aussieht, dann speicher es doch.
So ist es. Dafür gibt es diese Einstellung.
Ja.
Und zu guter Letzt, bevor wir jetzt direkt mal in wirklich das Hands-on-Schneide, den Schnitt selbst rüber wechseln, echt nochmal die Idee oder den Gedanken, den ich jetzt tatsächlich dann auch nochmal hatte, war echt mal so den eigenen Stil so ein bisschen, ja, über die Zeit natürlich ganz automatisch auszuarbeiten, aber echt dann mal so, ja, vielleicht auch in der Notiz, in deinem Handy, da die Eigenschaften, die vielleicht deine Filme häufig so haben, wie du ihn eh gerne aufbaust, also so ein eigenes kleines Rezept, ohne dass man da jetzt von irgendeiner Schablone spricht, dass jeder Film exakt gleich aussieht, aber wenn man sowas hat und sowas sich so auch über die Jahre weiterentwickelt und größer wird und irgendwie klarer wird, dann, ja, dann startet man nicht so bei Null. Also dann kannst du in so einen Schnitt gehen und weißt so, ah, okay, so schneide ich grundsätzlich eigentlich ganz gerne irgendwie die Intros. Vielleicht probiere ich mal was ganz Neues heute, aber wenn es mal einfach nur funktionieren muss, dann kannst du es einfach so machen, wie du es dir selbst eh schon so, ja, wie du es sonst eh schon machst und weißt.
Ja, voll. Und dieses, dass es eben funktionieren muss, ist ja auch überhaupt nicht negativ gemeint. Wir haben ja auch in anderen Folgen schon oft darüber gesprochen, dass es für Paare ja auch gut ist, auf der Webseite eine Konsistenz zu sehen, dass sie eben auch wissen, was sie kriegen. Und warum solltest du jetzt bei jedem Film anfangen, da irgendwie was anderes zu machen oder zu denken, oh nein, mein dritter Shot ist immer ein Drohnenshot. Jetzt muss ich unbedingt dafür sorgen, dass es der vierte Shot ist oder so. Also es ist ja Quatsch, ne? Wenn den Paaren das gefällt, was sie bei dir sehen und es buchen und dir das gefällt und du sagst, ey, für die Saison oder für die Filme ist das alles super, so wie es ist, dann hilft es wirklich, sich das mal aufzuschreiben. Einfach so ein paar Keypoints irgendwie, die man gut findet und da immer wieder drauf zu gucken. Und das ist auch wieder so ein Tipp, ne, wo ich weiß, 80-90% werden sich es jetzt nicht aufschreiben und das machen. Aber die 10%, die es machen, werden uns hoffentlich dann schreiben und sagen, ey, war ein guter Tipp und hat mir voll geholfen. Also sei bei den 10% dabei.
Ja, bei uns hat sich es echt in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen rauskristallisiert, dass du echt ganz viel übernommen hast, schnittmäßig. Ja, und da glaube ich auch echt so eine Sache angesprochen hast, jetzt auch in der Vorbereitung zu der Folge, dass man früher echt so verrückterweise so voll oft hin und her gesprungen ist zwischen so den verschiedenen Abschnitten in diesem Schnittworkflow.
Ja, ja.
Und wie machst du das jetzt heute?
Ist auf jeden Fall klarer definiert und das ist, ja, also ich verstehe das ja auch, dass man irgendwie mal gerne von der Vorauswahl mal zum Grading springt und wieder zurück oder hier mal irgendwas stabilisiert und mal schon mal irgendwie Tonmischung macht, weil man wissen will, ey, wie hört sich wohl der Song jetzt an, wenn da jemand redet und passt das und so. Das ist ja zum gewissen Maß auch okay, weil es soll ja auch irgendwie Spaß machen, ne? Also auch das Grading und so, man macht das ja ganz oft mal so ganz früh, weil man sich einfach selber auf seinen Shot feiern will und das ist auch alles okay, ne? Aber es geht jetzt einfach um das große Ganze, um irgendwie, ich habe hier 10 Filme liegen und die müssen geschnitten werden und ich will das effizient gestalten, weil ich immer noch andere Sachen im Leben machen will, außer Hochzeitsfilme schneiden. Und deswegen bin ich da mittlerweile, ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich bin da ziemlich rigoros. Ne? Während dem Rohschnitt zählt für mich, also da gibt es Regeln, an die halte ich mich. Ne? Es wird kein Framing gemacht, keine Stabi, keine Übergänge. Es wird auch kein Text schon mal irgendwie reingeballert, keine Zooms und auch keine Tonmischung. Ne? Klar, mache ich den Song vielleicht insgesamt ein bisschen leiser, damit mich das irgendwie nicht nervt, wenn ich da die Reden höre und so. Aber ich bin da echt ziemlich eiskalt. Also wenn ich dir den Film dann zum Finishing rüberschicke, dann wirst du es bestätigen können. Es ist einfach
rough. Oh,
es ist rough. Es ist tough und rough.
Es ist tough und rough.
Ja.
Und es wird dann clean und,
genau.
Und mean, keine Ahnung. Ja. Ja, es ist echt so. Also man sollte echt dran.
Wie oft habe ich schon, mal irgendwie eine Stabi auf so einen Shot gemacht, ja, auf so einen lang. Und ich meine, weil ich Boxis erstellt habe, geht es natürlich relativ schnell, aber auch das summiert sich, ja.
Mhm.
Und dann habe ich den Shot vielleicht wieder gelöscht, weil ich mir denke, ach, passt doch noch nicht so. Ja. Also, ey, du komplett verlorene Zeit, ne? Also, weiß nicht, wer anders sagt, wer anders wird jetzt vielleicht einen Einwand haben und sagen so, du, das gehört zum kreativen Prozess, dass da natürlich Shots wieder rausfliegen und so. Ja, können sie ja auch. Aber muss ich ihn deswegen stabilisieren und ein Framing machen und irgendwie so irgendwie noch einen Zoom einbauen? Also, ne, da kann man schon traurig drüber streiten und sagen, ey, das ist alles Quatsch, weil, ja, es ist ein Rohschnitt und du willst ihn einfach erstmal fertig kriegen.
Genau. Also, na, es ist einfach wichtig, erst diesen sogenannten Picture-Log zu bekommen, dass du vom Timing her einfach sagst, okay, die Bilder passen so in dieser Reihenfolge, in der Länge der einzelnen Clips.
Die Tonspur passt. Die Mucke passt dazu. Alles ist gut.
So ist es. Und dann setzt du deinen Finishing-Hut auf und fängst an, wirklich durchzugehen, nochmal ein bisschen zu croppen, nochmal ein bisschen zu zoomen, und stabilisieren. Ja. Na, und da auch zu gucken, gibt es vielleicht deinem Schnittprogramm geschuldet, da vielleicht auch Reihenfolgen, die da mehr Sinn machen. Da einfach mal zu gucken, okay, ist das, machst du das oder ist es eher so, dass du wirklich eigentlich von Anfang an anfängst und denkst, du musst diesen Film so chronologisch, so perfekt schon so schneiden. Also wirklich irgendwie die ersten 10 Sekunden stehen, okay, dann müssen die gegradet sein, dann müssen die auch schon stabilisiert sein, auch schon das Framing passen und dann geht es erst weiter.
Mal gucken, wie die jetzt gegradet aussehen. Ja, die sehen gut aus. Kannst du sicher sein.
Ja, aber es gab sogar mal den Fall, wo ich irgendwie von Anfang an schon sehr, sehr früh da mich sehr lang mit irgendwelchen Farbkorrekturen beschäftigt habe.
Mhm.
Und dann hat sich's doch mal so, weiß ich nicht, dann habe ich doch mal so eine andere Methode, anderes LUT nochmal probiert fürs Grading so. Und dann muss man eh nochmal alles ändern.
Mhm.
Also, ja, das ist einfach dann verschwendete Zeit.
Ja.
Und, ja,
was, so, also bevor man natürlich dann irgendwie mit den ganzen Sachen fertig ist, geht es ja auch erstmal darum, wie man so reinkommt. Und eine Sache, die mir mittlerweile echt hilft, da wäre ich auch auf Feedback von euch ZuhörerInnen gespannt. Mir hilft es im Moment echt, oder auch letzte Saison schon, schnell was auf die Timeline so zu bringen. Ja, also ich habe eine Take-Selection von allen Sachen, die ich eben so sortiert habe. Und dann hilft es mir echt, schnell was auf die Timeline zu bringen. Also da wirklich vielleicht mal einfach einen Anfang zu schneiden. Ja, da mal irgendwie, weiß ich nicht, bei uns ist es ja oft so, dass wir Passagen aus dem Couple-Shooting direkt zeigen, wirklich erstmal so richtig schöne Money-Shots irgendwie, wo wir sagen, geil, da passt alles, Licht sieht gut aus, das Paar sieht gut aus, wir finden das mega cool. Hilft mir total, das alles erstmal da so drauf zu werfen und zu gucken, wie sieht das aus. Ne? Und was ich dann im nächsten Zug mache, also ich bin so ein bisschen weg von, ich schneide den Film von vorne nach hinten, ja, sondern eher so, dass ich so sichere Passagen schneide. Ja, also es ist irgendwie, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Kuss in dem Film landen, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Einzug oder der First Look und auch der Hochzeitstanz in unseren Filmen landen. Das ist ja das, wo sich Paare auch drauf freuen und deswegen uns auch buchen und euch auch buchen. Und das sind zum Beispiel so Passagen, wo ich sage, ach cool, bei dem Paar war doch das mit dem Einzug war doch mega emotional. Das schneide ich jetzt erstmal. Einfach so, wie es ist. Das ist dann auch keine super kreative Arbeit. Da ist noch nicht viel B-Roll gefragt. Das ist einfach erstmal schneiden. Ja. So, wie es war. Ne?
Einfach abarbeiten.
Einfach abarbeiten, ja.
Und das ist auch perfekt, wenn du schon, ja, vielleicht schon ein bisschen weiter bist im Film, aber so Sachen eben noch nicht geschnitten hast und irgendwie nicht weiterkommst. Und bevor du jetzt da nochmal eine Stunde vor Premiere sitzt und irgendwie nur einen Clip immer hin und her schiebst, dann lieber sagen, okay, komm, was kann ich denn sicher schneiden? Was weiß ich denn? Was passiert auf jeden Fall? Und deswegen das nochmal dazu.
Ja, und was ich auch mache, das passt an dieser Stelle ganz gut, ich oder wir schneiden alles erstmal in Realtime. Mhm. Also bis ich in der Timeline vom Rohschnitt einen Film, einen Shot irgendwie Slow-Mo mache, ja, verlangsame, das dauert auch echt. Also das überlege ich mir auch, wann das ist. Also ich gucke mir alles in Realtime auch an, einfach weil es schneller geht. Ja? Und mir dann wirklich gezielt zu überlegen, da wollen wir auch mal eine separate Folge drüber machen, wann ist Slow-Mo sinnvoll, wann ist Slow-Mo zu viel und so. Und das hilft mir aber auch mega, weil das sind manchmal so, da hat man dann Passagen, findet man alles mega cool und dann denkt man sich so, und wenn ich die jetzt Slow-Mo mache, dann ballert die da richtig, dann ist alles cool und so. Ne? Aber eigentlich lasse ich erstmal alles Realtime. Weil ich weiß, dass auch andere das anders machen und sich alles erstmal irgendwie, dann wird hier gerade in Premiere, wird irgendwie das Filmmaterial interpretiert, da alles auf, weiß ich nicht, werden dann die 120 Frames irgendwie langsam gemacht und dann braucht man natürlich länger, ne? Gar keine Frage, ist ja ganz klar. Und das mache ich gerne dann erst so ziemlich zum Ende hin eigentlich.
Ja, voll gut. So was Thema Musik angeht, ich weiß, dass wir ja da auch, ja, das immer ähnlich wie viele da draußen auch echt immer damit strugglen, gute Musik zu finden. Ja. Music Bed hilft da natürlich immer total. Ja. Aber ich glaube, was auf jeden Fall echt hilft, ist so die Musik am Anfang auch nicht so zu zerdenken.
Voll. Ja.
Also lieber mal, wenn du irgendwie noch nicht den perfekten Song hast, na, dann nimmst du vielleicht einfach mal Musik aus einem bereits geschnittenen Film. Oder du hast echt so einen Track irgendwie, den du eh von Anfang an immer drunter legst, weil der einfach zu deinem Stil passt, so zu deiner Art von Film. Und das ist irgendwie erstmal so ein Referenztrack, der dich erstmal so ein bisschen, der die kreativen Energien anstößt.
Ja.
Und dann kommt man eh vielleicht so auf Ideen. Ah, okay, ah, naja, das ist mir ein bisschen zu langsam hier. Dann weißt du schon mal, okay, dann musst du nach einem schnelleren suchen.
Voll, ist ein super guter Tipp. Klappt nicht immer. Manchmal weiß man schon irgendwie auch, was gut zu dem Paar passt. Und dann zieht man so diese Musikauswahl irgendwie vor. Dann ist es halt so. Und ist ja auch, haben wir auch schon in einer anderen Folge mit dem Patrick Eger-Ding drüber gesprochen. Ey, es ist also Musikauswahl, es ist einfach ein Riesenthema. Und genau, aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, da einfach auch erstmal wie was auf die Timeline zu packen, auch erstmal so einen Song da zu haben. Und vielleicht auch instrumental, wo man so weiß, ey, das ist so von der Mut her passt das einfach. Und dann sich später mit dem großen Thema Musik zu beschäftigen, ja, finde ich auch
gut. Ja, es gibt, wenn ich so drüber nachdenke, echt so zwei ganz gute Möglichkeiten. Einerseits zu sagen, man startet erstmal mit der Musik und hat vielleicht echt Glück und findet gute Tracks und kann damit irgendwie direkt ja schon so die Story so ein bisschen bauen und sucht sich da dann passend dazu eben dann Tonpassagen oder man hat echt erstmal gute Redepassagen, Trauungen, die man durchgehört hat und zieht sich da einfach schon mal Sachen echt großzügig dann auch in die Timeline, um erstmal zu gucken, wie in welche Reihenfolge packe ich das, um eine schöne Geschichte zu erzählen.
Genau.
Such da dann basierend die Musik.
Ja, das ist wirklich der Gegensatz zu den zu der Tag Selection, die ich mache, wo ich von Anfang an versuche, so rigoros wie möglich zu sein und mich wirklich zu fragen, okay, muss es jetzt der Schutz von der Tischdeko sein oder der? Also da bin ich wirklich von Anfang an sehr, dass ich sage, okay, das fliegt raus. So, und erst wenn ich das Gefühl habe, mir fehlt was, gucke ich nochmal ins Rohmaterial rein. Und bei den Redepassagen ist es wirklich andersrum. Also da bin ich wirklich großzügig, ne? Wie du schon gesagt hast. Oder mal eine lange Passage, wenn ich weiß, okay, die kann so eigentlich nicht im Film stehen bleiben. Ich ziehe sie trotzdem rein und gucke dann nach und nach, okay, was kann noch raus? Was ist eigentlich nicht so wichtig? Was passt auch nicht so gut? Und ja.
Ja, ja. Ja, weil manchmal zieht man ja so Redepassagen auch echt nochmal so hin und her, dass das zur
Musik
besser passt vom Timing oder man schneidet sogar Amps raus und so. Echt, das sind alles echt Sachen, die können auch ins Finishing rein, damit noch gar nicht groß beschäftigen. Ja. Auch das Sounddesign, also das sind alles Sachen wirklich ganz am Ende und dann erstmal zu gucken, diesen Picture-Lock schnell, so schnell es geht, irgendwie hinzukriegen.
Man findet das, glaube ich, manchmal einfach irgendwie geil, so wenn man irgendwie denkt, ach, okay, jetzt habe ich hier einen geilen Rony so, da suche ich mir jetzt schon mal ein Sounddesign zu. Dann zieht man das da rein und dann endet, dann benutzt du den gar nicht irgendwie und hast da jetzt, weiß ich nicht, eine halbe Stunde nach einem geilen Sound gesucht, so, ne? Ach, ich habe das auch schon ganz oft gemacht, aber ich weiß eigentlich, es ist nicht gut. Macht es nicht.
Ja.
Macht es zum Ende hin, ey.
hört auf seine Worte. Ja, so ist es. Und tatsächlich echt auch nochmal der Tipp, so, wenn du das Gefühl hast, yo, ich bin jetzt gerade irgendwie drin in so einem Film, dann lasst das, dass ihr irgendwie nochmal den Film wechselt. Also wenn ihr auch 3, 4 parallel vielleicht gerade schneidet, guckt mal, dass ihr vielleicht, ja, eine Vorauswahl, so, die kann man bei allen schon machen.
Ja.
Aber wenn man echt drin ist, so in dem Film,
Traum, ich glaube, sinken und so, kannst du auch machen, ja.
Safe, genau, so Sachen gehen immer voll klar. Nur ich habe auf jeden Fall immer die Erfahrung gemacht, dass wenn man gedanklich echt in so einem Film drin ist, da dann sich komplett rauszunehmen, da wieder dann reinzukommen, ne, im Schritt danach, das ist auch echt wieder ein großer Zeitfresser.
Ja, würde mich interessieren, ob andere das irgendwie gut können, dass die andere sagen, so, ey, ich kann 3 Filme gefühlt parallel schneiden, mich motiviert das irgendwie, an dem weiterzumachen oder an dem weiterzumachen, oder wenn ich hier irgendwas nicht so cool finde, dann wechsle ich das Projekt. Also für mich auch völlig sinnlos einfach, weil in dem Moment, wo ich richtig im Schnitt drin bin, ja auch Notizen von dem Paar offen habe und weiß, so, ey, der war jetzt irgendwie der Einzug ganz besonders wichtig, dann muss ich das ja natürlich auch irgendwie im Film berücksichtigen. Ich kann das auch gar nicht mehr. Also dann da so Rumpf switchen ist auch überhaupt nicht mein Ding. Und seitdem ich das wirklich nicht mehr mache, bin ich echt auch nochmal eine Ecke flotter geworden, so im Schnitt.
Ja. Ja. Kann ich echt auch nur so unterschreiben.
Cool.
Traum. Ey, flott, vollgepackte Folge, flotte Folge. Wobei jetzt auch wieder 38 Minuten. Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich denke, für euch da draußen echt viel, viel, viel dabei. Und ja, ne, lasst euch nicht unterkriegen, selbst wenn der nächste Film trotzdem wieder recht lange dauert. Es ist eine Übungssache. Ja, das ist einfach so. Man wird da einfach flotter und wenn du mal
Und ich glaube, irgendwann ist man auch an dem Punkt, wo man einfach flott ist und flotter wird es dann auch nicht.
Voll.
Also ich glaube, es gibt auch eine Höchstgeschwindigkeit, die hat man irgendwann erreicht und das ist dann halt so.
Ja, so ist es.
Ja.
Ja, vielen, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören.
Ja, und schickt uns unbedingt eure Tipps, die ihr so beherzigt. Würde uns wirklich interessieren. Wir lernen auch jeden Tag dazu und sind da sehr, sehr, sehr interessiert dran, was ihr so macht, um noch so ein bisschen schneller im Schnitt zu sein.
So ist es. Vielleicht habt ihr sogar schon mal euren Schnitt getimed, irgendwie da mal ein bisschen getrackt, wie lange das wirklich so dauert. Wir nehmen es uns immer vor. Irgendwie vergisst man es dann doch wieder mal und dann, ist es nicht mehr ganz akkurat und dann lässt man es bleiben. Aber ey, das wird uns auch sehr interessieren.
Die schnellsten im Schnitt sind wahrscheinlich die es auslagern.
Wahrscheinlich.
Auch interessant.
Null.
Schreibt uns das
Null
gerne.
Minuten.
Also bis dahin wünsche ich euch einen erfolgreichen und schnellen Schnitt und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Yes. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.
So, vielen, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Ganz, ganz viele haben uns auch jetzt schon echt auf unsere Bitte hin auf Spotify, auf Apple Podcast bewertet. Echt vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und falls du noch nicht zu denjenigen gehörst, die uns da auf Spotify kurz mal ein paar Sterne hinterlassen, geht ganz, ganz flott, dann bitte einfach nur die App öffnen, kurz mal reingucken. Das hilft uns ungemein, dass noch mehr Menschen wie du den Podcast finden. Deshalb danke da nochmal dafür und bis in 2 Wochen.